Am Anfang der Welt hat sie mit Händen gemacht. Wer hat ihr Atem geschenkt? Wer hat das Leben erdacht?
Also recht einfach, jetzt merkt, die Reihen wiederholen sich immer wieder. Wir machen es nochmal.
Wer war am Anfang der Welt? Hat sie mit Händen gemacht? Wer hat ihr Atem geschenkt? Wer hat das Leben erdacht? Wer hat die Sterne gezählt? Wer trennt den Tag von der Nacht? Wer hat mit Farben gespielt? War Schöpfer mit Leidenschaft?
Jetzt wird's anders, jetzt kommt der Refrain.
Du bist der du bist. Du bleibst, der du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr davon sehen, wer du bist, wer du bist.
Dann Refrain nochmal.
Du bist, der du bist. Du bleibst, der du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr davon sehen, wer du bist, wer du bist.
Geht von vorne.
Wer war am Anfang der Welt, hat sie mit Händen gemacht. Wer hat dir Atem geschenkt? Wer hat das Leben erdacht? Wer hat die Sterne gezählt? Wer trennt den Tag von der Nacht? Wer hat mit Farben gespielt? War Schöpfer mit Leidenschaft? Du bist, der du bist. Du bleibst, der du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr davon sehen, wer du bist, wer du bist.
Wer hat den Alten gehört?
Meine Gedanken erkannt. Liebevoll mir zugewandt. Wer hat mein Herz sanft berührt, als es im Tiefsten verlor? Wie meine Seele gespürt, als sie von Neuem geboren. Du bist, der du bist. Du bleibst, der du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr davon sehen, wer du bist, wer du bist.
Du bist, der du bist.
Du bleibst, der du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr davon sehen,
mit ganz viel Sonnenschein im Gepäck darf ich euch hier, und es ist ganz schön warm hier vorne, begrüßen hier zum FEG-Gottesdienst in Körne. Den ersten Gottesdienst nach den Sommerferien und so eine Hitze. Wie schön, dass wir auch so beschenkt werden noch mit dieser Sonne. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte gleich zu Anfang beten und das aufgreifen, was wir gerade gehört haben, dass Gott uns trotz dieser Wärme frei macht, auf sein Wort zu hören. Ihr dürft dazu aber gerne sitzen bleiben. Ja, Papa, ich begrüße dich heute Morgen. Ich danke dir für diesen Morgen, auch für diesen Sonnenschein. Und du weißt, dass es manchen von uns vielleicht auch schon zu warm ist. Und trotzdem hast du uns was zu sagen. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Und du bist, der du bist, egal wie es uns geht, egal wie wir heute Morgen hierher kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns vorbereitest auf das, was du uns sagen möchtest. Du hast uns immer so viel mitzuteilen und wir hören oft gar nicht hin oder es fällt uns schwer, uns zu konzentrieren. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du unsere Herzen aufmachst und dir danken dafür, dass wir hier sein dürfen und diese Zeit mit dir gemeinsam haben dürfen. In Jesu Namen, Amen. Warum brennt eigentlich die Brennnessel? Oder warum weinen wir, wenn wir Zwiebel schneiden? Oder viele von uns, die keine Brille tragen zumindest. Oder der Klassiker aller solcher Kinderfragen, warum ist die Banane eigentlich krumm? Kinder stellen solche Fragen, von 3- bis 4-Jährigen sind wir sie auch gewöhnt und sagen, das ist wichtig für die Entwicklung eines Menschen, dass er solche Fragen stellt. Das macht schon die Sesamstraße klar, ja? Wie ist das aber, wenn wir älter werden und Fragen haben? Fragen an Gott haben? Oder wenn andere Leute, die uns nahestehen, die vorher sehr, sehr mit Gott unterwegs waren vielleicht auch oder Gott noch gar nicht kennen, auf einmal mit so Fragen um die Ecke kommen, auf die wir so leicht keine Antwort haben. Eine solch eine Frage und für viele ist das sehr wichtig ist, warum lässt Gott denn so viel Leid auf dieser Welt geschehen, wenn du doch sagst, er ist ein liebender Gott? Und eine andere Frage, der wir heute nachgehen wollen im Gottesdienst, ist die Frage, ist Gott gerecht? Es gibt viele verschiedene solcher Fragen und heute ist Gott gerecht. Was machen wir denn eigentlich, auch exemplarisch gesehen, mit Fragen, wenn wir Gott dann nicht mehr verstehen? Was machen wir, wenn andere solche Fragen mit solchen Fragen an uns herantreten? Oder was machen wir, wenn wir selbst merken, dass wir solche Fragen haben? Und wir dürfen, glaube ich, schon ermutigt dahin gucken zu sagen, dass solche Fragen erlaubt sind, dass wir sie im Römerbrief finden, heißt, dass Menschen diese Fragen stellen durften, dass Paulus sie ernst genommen hat. Und so können wir auch mit unseren Fragen zu Gott kommen. So können wir gespannt sein darauf, was Pastor Rolf Zürus heute uns dazu zu sagen hat. Und ein Buch von jemandem, der auch jemand ist, der Fragen zulässt und der auch bereit ist, keine leichten Antworten auf schwere Fragen zu geben, ist der Autor und Pastor Thomas Harry. Das Buch, das neueste von ihm, heißt Sterne leuchten nachts, Gott im Leiden lieben lernen. Da geht es viel um diese Frage, was passiert, wenn ich nicht mehr weiß, ob man Gott vertrauen kann, wenn mir Schweres passiert oder in meinem Umfeld. Und ich habe gedacht, dass ich diese Frage, warum die Banane krumm ist, eigentlich gerne von irgendwem von euch beantwortet hätte, in kurzen Sätzen. Also es gibt dafür natürlich irgendeine physikalisch-biologische Antwort. Kann irgendjemand sich vorstellen, warum die Banane krumm wächst? Dann könnt ihr nämlich dieses tolle Buch gewinnen. Ich sehe da vorne schon. Ja! Dann hören wir doch mal.
Ich hatte das mal auf Teneriffa gesehen und zwar sind das im Prinzip erstmal Blüten und die wachsen natürlich zur Sonne, das heißt nach oben und entsprechend wächst die Banane dann hinterher auch nach oben.
Genau. Wir können das auch gleich sehen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein Bild von einer Bananenstaude mitgebracht. Das ist sehr richtig, also kann ich das Buch auch da lassen. Also herzlichen Dank, das stimmt. Hier kann man das sehen, direkt aus Kenia mitgebracht, dieses Bild. Die Banane würde versuchen, eigentlich senkrecht rauszuwachsen, merkt dann aber, oh, hier kriege ich zu wenig Licht und wächst dann nach oben und hat deswegen diese gebogene Form. Genau. Okay, das so zur Einstimmung heute. Viel Spaß mit dem Buch. Jetzt wollen wir nochmal gemeinsam singen zwischen Himmel und Erde und dazu wollen wir auch die Kollekte, die für die Belange unserer Gemeinde sind, einsammeln. zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir. In dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg. Und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt. Doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde. Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz.
Zwischen Himmel
und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde. Wenn es uns gut geht, dann fällt das Lobpreissingen oder überhaupt das Singen und das Anbeten oft leicht. Aber was ist, wenn man eben solche Fragen an Gott entwickelt oder wenn es einem nicht so gut geht oder seine Gegenwart überhaupt gerade nicht spürt? Und manchmal hat es mir dann geholfen, einfach so im Gottesdienst zu sitzen und zu sagen, okay, ich kann gerade nicht mitsingen, aber ich höre einfach zu oder lese in der Bibel oder wie auch immer. Und ich habe aber im Sommer etwas erlebt, von dem ich euch gern berichten möchte. Da hatte ich auch so starke Anfragen an Gott. Ihr werdet das nachher, glaube ich, noch verstehen. Und da habe ich eine andere Strategie gewählt, als das Sitzen und das erstmal nicht mitmachen. Und davon möchte ich euch gern berichten. Und das fällt ganz gut ineinander, denn man kann es hier sehen. Gemeinsam mit meinem Mann war ich mit drei anderen Freunden im Sommer 3 Wochen in Kenia bei einem befreundeten Kinderheimprojekt. Manche von euch haben das im Gemeinderundbrief gelesen. Und wir hatten uns das so schön vorgestellt. Wir besuchen dieses Kinderheimprojekt von einem echt guten Freund 1 Woche lang und danach reisen wir noch zu anderen befreundeten Projekten, zu anderen Leuten, die wir kennen. Und wir waren so voller Feuer und Flamme und hatten auch echt eine gute Zeit mit diesen wunderbaren Kindern. Und dann nach dieser einen Woche, da sollte es dann eben auf Tour gehen. Und ihr müsst wissen, wer schon mal in Afrika oder außerhalb von Europa war, die Autos da, die sind nicht immer so gut wie unsere. Wir hatten vorher extra über unseren guten Freund Benson, der Heimleiter, ein Auto uns ausgeliehen von einem Freund von ihm, Jeep. Wir dachten, diesmal mit Vierrad geht's los. Und da waren wir dann unterwegs und es war schon nicht so schön, von außen sah es schön aus, der Wagen, aber da in der Mitte kann man ihn sehen, aber von innen war das schon eine Katastrophe. Und dann sind wir aber trotzdem los, denn wir dachten, bevor wir die anderen Projekte sehen wollen, da wollen wir noch eine Safari machen, wir wollen richtig schön Tiere sehen, das kann man in Kenia ganz toll, ja, Löwen, Gnus, alles Mögliche. Und dann sind wir losgefahren. Und wir hatten von Anfang an ziemlich viele Probleme mit unserer Bremse. Also mal hat die blockiert, die Bremse, dann ist Bremsflüssigkeit ausgelaufen und es kam immer mehr. Und wir waren natürlich als Christen unterwegs und haben auch dafür gebetet, dass es doch hält. Und immer wieder ging es auch irgendwie weiter. Und dann kommen wir in diesen Park, das ist so ein 24-Stunden-Ticket. Wir hatten da auch eine Übernachtungsmöglichkeit und dachten jetzt nur noch schnell zu unserem Camp und morgen können wir diese wunderschöne Safari machen. Das war der Plan. Und dann kommen wir in diesen Park rein. Vorher hatte noch ein Mechaniker am Auto rumgewurstelt. Und dann ist wirklich wie im Kinofilm. Auf einmal setzen wir so auf und man kann das sehen. Es ist nicht so gut zu sehen. Da vorne liegt unser Hinterreifen. Der ist wirklich einfach so nach vorne an uns vorbeigekullert. Wie im Film. So würde ich es auf jeden Fall jetzt auch machen. Und dann standen wir da. Und das ist mitten im Park, da kannst du auch nicht aussteigen eigentlich, weil da die Löwen eben auch rumlaufen. Und es war fast dunkel und es kamen nun einige Busse zum Glück, die den ganzen Tag mit ihren Leuten, mit ihren Touristen waren an uns vorbei und haben uns auch Hilfe angeboten. Aber trotzdem, wir waren schon ziemlich am Ende und wir wollten nur 2 Tage dort bleiben, um auch diese anderen Projekte uns anzuschauen. Und nun dauerte das von Tag zu Tag. Unser befreundeter Kenianer Benson ist jeden Tag reingefahren. Es gab keine Ersatzteile. Dann kamen 2 Mechaniker aus der 5 Stunden entfernten Hauptstadt Nairobi. Wir haben gedacht, warum gibt's hier kein ADAC? Warum gibt's hier kein... Also auf einmal waren wir auch mit unserer deutschen Kultur so konfrontiert. Und 2 Tage mag das da ganz nett sein, dass man da länger bleibt und so. Aber jeden Tag haben wir wirklich auch morgens voller Inbrunst dafür gebetet, dass es doch heute klappen möge. Ich will das jetzt nicht noch viel weiter ausführen, aber auf jeden Fall mussten 2x Flugzeuge kommen und Teile bringen. Dann waren die Teile falsch, es hat nicht gepasst, es wurde immer teurer alles. Und wir saßen da nun als Christen, die auch trotzdem Deutsche waren und dachten, es muss doch irgendwie laufen, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. So saßen wir da mit unserer eigenen kulturellen Prägung, mit unserem Zack-Zack. Und da war ich schon manchmal echt an dem Punkt zu sagen, Gott, was soll das denn jetzt? Wir sind 3 Wochen hier, wir sind nicht die typischen Touristen, die viel Geld mitbringen, sondern wir wollen hier ein Kinderheimprojekt unterstützen und jetzt sitzen wir hier. Und mal ging es uns damit besser, mal schlechter. Auf jeden Fall war mir nicht so richtig nach Beten irgendwann mehr. Und trotzdem, an einem dieser Abende, als unser Freund Benson, der wirklich immer alleine da reinfahren musste, weil das auch viel Eintritt kostet, wir konnten ihn da kaum unterstützen, wieder enttäuscht nach Hause kam, hatte ich so den Drang, da kam mir so eine Liedzeile immer wieder ins Ohr. Und dieses Lied heißt, God will make a way where it seems to be no way. Also Gott wird einen Weg machen, wo es aussieht, dass es keinen Weg geben wird. Ihr kennt das Lied vielleicht auch, Gott zeigt mir den Weg, wo ich keinen Ausweg sehe. Und dann habe ich erstmal mit mir gerungen, ob ich das denn jetzt ansprechen soll. Und auf einmal wusste ich doch, dieses Lied, das sollen wir jetzt singen. Und dann haben wir da gestanden, das war so ein bewegender Moment für mich, unterm Sternenhimmel und haben dieses Lied gesungen, obwohl wir wussten, vielleicht ist es morgen noch nicht so weit, vielleicht kommen wir hier noch nicht weg. Das sah immer noch nicht danach aus. Und wir haben es im Vertrauen darauf gesungen, dass Gott trotzdem einen Weg machen wird. Das hat er dann im Endeffekt auch, aber es ist anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Und vielleicht geht es euch manchmal auch so. Wir konnten die befreundeten Projekte, und das war sehr schmerzhaft für mich, weil ich die Leute auch dort kenne, nicht besuchen. Wir mussten zurück zu den Kindern fahren, was auch sehr schön war. Und Gott musste einen anderen Weg machen und musste auch unser Herz darauf vorbereiten, dass nicht immer alles nach Plan läuft, nur weil man es ja für ihn oder mit ihm macht. Und da habe ich also gelernt oder für mich nochmal mitgenommen, man kann verschiedene Sachen machen, wenn es einem nicht gut geht. Man kann auch vielleicht ganz besonders etwas singen voller Inbrunst in der Hoffnung, dass es wahr bleibt, dass Gott wirklich einen Weg machen wird, obwohl man den jetzt nicht gleich um die Ecke sieht und auch wenn er vielleicht nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, im Vertrauen darauf, dass er irgendwann so kommen wird. Und so wollen wir jetzt dieses Lied gemeinsam singen und egal, wo du gerade stehst mit diesen Fragen an Gott, die ja heute irgendwie hier angesprochen werden, wir wollen es im Vertrauen singen. Entscheide selbst, sing mit oder nicht. Es bleibt die Wahrheit. Gott wird einen Weg machen. Gott zeigt mir den Weg, wollen wir singen. Zeig mir den Weg, wenn ich keinen Ausweg sehe. Bei ihm ist alles gut geplant, besser als ich je geahnt. Gott zeig mir den Weg, wenn ich nur ganz mit ihm gehe und meine Sorgen auf ihn lege. Zeigt er mir den Weg, Gott zeigt mir den Weg. Gott zeigt mir den Weg, wenn ich keinen Ausweg sehe. Bei ihm ist alles gut geplant, besser als ich je.
Ist Gott ungerecht? Das ist die Frage, um die es heute in der Predigt und im Gottesdienst auch geht. Und dahinter steckt natürlich auch dieses, was sind deine Erwartungen an Gott? Ich unterhielt mich mit jemandem im Vorfeld über meine Predigt heute und als ich sagte, das Thema würde die Frage, ist Gott ungerecht sein, da bekam ich als Antwort, na, das sei ja vor allem ein Thema für Nichtchristen. Stimmt das wirklich? Wie ist das denn, wenn unsere Gebete an Gott nicht erhört werden? Wie ist das denn, wenn deine Krankheit nicht geheilt wird? Wie ist das denn, wenn vielleicht dein Lebenstraum platzt? Ich wage mal jetzt etwas, ich bitte um ein Handzeichen. Bitte hebt die Hand, wenn ihr in eurem Leben noch nie von Gott enttäuscht gewesen seid. Noch nie. Okay. Diese Beobachtung, die sich aus eurer Rückmeldung ergibt, die habe ich auch in einer Zeitschrift gefunden. Und zwar in der Zeitschrift Focus gab es vor einigen Jahren, im Jahr 2011, ein Artikel unter der Überschrift Die Wut auf einen ungerechten Gott. Und in diesem Artikel wird eine Studie einer Psychologin aus Amerika, Julie Axlein, vorgestellt. Sie hat die Wut von Menschen auf Gott über ein Jahrzehnt lang wissenschaftlich untersucht und dabei Studien mit Hunderten von Menschen durchgeführt. Darunter befanden sich College-Studenten, Überlebende einer Krebskrankheit und trauernde Familienmitglieder. Ihre Ergebnisse hat sie dann in einer Fachzeitschrift auch veröffentlicht. Was hat sie herausgefunden? Erstens, viele Menschen sind wütend auf Gott. Selbst Menschen, die tiefe Liebe und Respekt gegenüber Gott empfinden. Ähnlich wie wir auch auf geliebte Menschen wütend sein können. Genauso können wir auch Groll gegen Gott hegen. Zweitens, meistens sind Todesfälle, eine schwere Krankheit, Unfälle und Naturkatastrophen Grund für diese Wut auf einen ungerechten Gott. Drittens, diese Wut wird aber nicht ausschließlich durch solche traumatischen Ereignisse ausgelöst. Weniger dramatische Ereignisse wie persönliche Niederlagen, Enttäuschungen oder Probleme in Beziehungen lassen auch diesen Groll an die Oberfläche treten. Manche Menschen sehen dann Gott als Verantwortlichen für all diese Dinge. Und sie werden wütend, wenn sie Gott als brutal und gefühllos wahrnehmen. Und sie könnten denken, dass Gott sie verlassen, verraten oder sogar misshandelt hat, erklärt Frau Exlein. Hier wird eins deutlich. Dieses Thema oder diese Frage, ist Gott ungerecht, das ist kein Thema von überzeugten Atheisten. Unter den Online-Kommentaren zu diesem Fokusartikel fand ich folgende Rückmeldung. Manche Leute, so stand es dort, scheinen einfach nicht die notwendige Gelassenheit im Leben zu finden und brauchen dann einen Schuldigen. Ich bin wütend auf Nikolaus. Er hat mir einfach nicht die richtigen Geschenke durch den Schornstein gebracht. So ein Schurke. Wer sich sicher ist, dass es keinen Gott gibt, beziehungsweise dass Gott eine Projektion unserer Wünsche und Hoffnungen ist, der wird einem Statement wie diesem zustimmen. Also im Blick auf den Glauben an Gott, an den Gott, der sich uns in der Bibel zeigt und darstellt, befindet sich jeder von uns in einem Prozess. Ein Prozess, den ich gerne als eine Reise, eine geistliche Reise bezeichne. Am Anfang dieser Reise steht völlige Unkenntnis oder auch eine Abwehr im Blick auf den Glauben und auf Gott. Gott existiert nicht. Das ist die Überzeugung. Und durch Kontakte mit Christen, durch die Bibel, durch Bücher, vielleicht auch durch Filme, andere Medien, erkennen wir Schritt für Schritt, es gibt einen Gott. Dieser Gott geht mich etwas an. Er ist der Schöpfer der Welt. Wir sind seine Geschöpfe. Er ist ein dreieiner Gott, der in sich Liebe und Beziehung trägt und ist. Er hat uns geschaffen, um uns in den Kreis der Liebe, die er in sich ist, mit hineinzunehmen. Und ein nächster Schritt auf der geistlichen Reise, wir stellen fest, dass unser Leben, unsere ganze Art diesem Gott nicht und nicht mehr entspricht. Wir haben diese Herrlichkeit, diese Liebe Gottes verloren. Und selbst unsere besten Absichten und Taten sind gezeichnet von Lieblosigkeit, Egoismus, von Habgier und Gleichgültigkeit. Und deshalb sieht unsere Welt so aus, wie sie ist. Deshalb haben wir den Zugang zu Gott verloren. Das ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Aber Gott macht sich auf die Suche nach uns. Er will neu mit dir und mir in Beziehung treten. Er will unser Herz verändern. Er will unsere Herzen neu für sich gewinnen. Und dazu ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, in unsere Welt gekommen. Und in Jesus geht Gott in seiner Liebe so weit, dass er den Preis für all das Böse, in das wir verstrickt sind, das wir selbst angerichtet haben oder wo wir irgendwo mit drin hängen, dass er für all das am Kreuz stirbt. Und gleichzeitig öffnet er uns die Tür zu einem neuen Leben. Das alles versteht man nicht von heute auf morgen. Oft brauchen Menschen 7 Jahre oder länger, bis sie verstehen, der Glaube an Jesus ist kein nice to have, irgendetwas, was noch so mein Leben etwas schöner macht, sondern ich brauche Jesus, um zu leben. Ohne Jesus habe ich kein Leben. Und das alles ist eine Reise, eine geistliche Reise, eine Glaubensreise. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du enttäuscht von Gott bist, wo du sagst, ist Gott ungerecht, da hast du schon einige Schritte auf dieser Reise zurückgelegt. Du bist überzeugt davon, dass es Gott gibt. Du hast schon eine Form von Beziehung zu Gott gefunden, aber eine, mit der du nicht glücklich bist. Du hast Erwartungen an Gott, aber diese Erwartungen werden enttäuscht. Das ist schmerzhaft. Aber es kann, wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung auch, der Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung in deiner Beziehung zu Gott, zu Jesus werden. Wir sagen ja, jemand wird enttäuscht. Ich werde enttäuscht. Das heißt, ich verliere eine Täuschung, in der ich mich bisher befand. Ich lege irrige, falsche Vorstellungen ab und stattdessen lernst du Gott besser kennen. Schwierig wird es nur, wenn wir uns unseren Ärger, unsere Enttäuschung über Gott nicht eingestehen können. Noch einmal die Psychologin, sie sagt, für Menschen könne es sehr schwierig sein, ihren Ärger Gott gegenüber auch zuzugeben. Sie schämen sich und wollen daher ihre Gefühle nicht eingestehen. Gerade Menschen, die sehr religiös sind, könnten glauben, dass sie sich nur auf die positiven Seiten ihres Glaubens konzentrieren sollten. Und dann kommt man natürlich nicht weiter. Und deswegen freue ich mich, dass in unserem Predigttext heute diese Frage, ist Gott ungerecht, ganz offen angesprochen wird. Und Anna Käser wird uns jetzt den Predigttext vorlesen.
Römer 9, 14 bis 33, lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Güte, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Wie erging es dem Pharao? Die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um durch dich meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will, aber er macht auch Menschen hart und gleichgültig, wenn er es will. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann dann etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang nichts entgegnen konnten, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. An den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, wollte er dagegen seine Barmherzigkeit beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maße seine Herrlichkeit zeigen. Zu diesen Menschen gehören auch wir. Und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen. Schon im Buch des Propheten Hosea heißt es, einmal werde ich mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten, und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Und der Prophet Jesaja sagte über Israel, selbst wenn es so viele Israeliten wie Sand am Meer gibt, wären doch nur wenige von ihnen gerettet. Denn der Herr wird sein Urteil auf der Erde bald vollstrecken. So hat es Jesaja schon vorhergesagt. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen kleinen Rest von uns gerettet, dann wären wir alle umgekommen, wie damals die Leute von Sodom und Gomorra. Was will ich nun damit sagen? Menschen aller Völker, die sich nicht darum bemüht haben, bei Gott Anerkennung zu finden, wurden von ihm angenommen. Und zwar durch ihren Glauben an Jesus Christus. Israel aber, das sich so sehr bemühte, Gottes Gebote zu erfüllen, um dadurch vor Gott bestehen zu können, hat dieses Ziel nicht erreicht. Warum eigentlich nicht? weil die Israeliten nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch ihre eigenen Leistungen Anerkennung bei Gott finden wollten. Deshalb wurde ihnen Christus zum Stein des Anstoßes. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Seht her, ich lege in Jerusalem einen Stein, über den man stolpern wird, und einen Fels, über den sie stürzen werden. Wer aber an ihn glaubt, der steht sicher und fest.
Ein langer Text, und er fängt an mit der Frage: Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Ist Gott ungerecht? Und gleich darauf die Antwort: auf keinen Fall. Warum stellt Paulus diese Frage? Ist es nur eine rhetorische Frage, die er einem fiktiven Gesprächspartner so in den Mund legt? Und dann ist er ganz fix mit seiner Antwort da: auf keinen Fall. Alles klar, Thema geklärt, Predigt zu Ende. Wir gehen nach Hause. Gott ist nicht ungerecht. Ende der Durchsage. Ich denke, es ist anders. Ich bin überzeugt, dass Paulus selber einen langen Weg mit dieser Frage gegangen ist. Und jetzt konfrontiert er uns mit dem Ergebnis, mit der Antwort, die er gefunden hat. Schauen wir noch mal ein wenig zurück im Römerbrief. Paulus hat in 8 Kapiteln, von Kapitel 1 an, die Grundlagen des Glaubens an Jesus Christus erklärt. Vieles davon habe ich eben im Zusammenhang mit der geistlichen Reise angesprochen. Dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist, dass sich das Böse in uns allen eingenistet hat, dass wir ohnmächtig sind, das Gute zu tun, das wir tun wollen, dass wir alle Sünder sind, dass wir durch Jesus und seinen Tod am Kreuz einen neuen Zugang zu Gott finden, Vergebung, Erneuerung unseres Herzens, Frieden mit Gott, mit anderen und mit uns selbst. Und er spricht auch davon, dass der Heilige Geist uns die Kraft für ein Leben gibt, in dem sich Gottes Liebe und Herrlichkeit widerspiegelt. Paulus, von Geburt Jude und damals überzeugter, bevor er zum Glauben kam, überzeugter radikaler Schriftgelehrter, hat all das selbst so an sich erfahren, diese Grundlagen des Glaubens. Und er ist begeistert von Jesus, von dieser Lebenswirklichkeit, so sehr begeistert, dass er sagt: alles andere, was ich je in meinem Leben gehabt habe, auch an Glauben und Spiritualität als Jude, ist zweitrangig. Ich erachte es für Dreck gegenüber dem, was ich an Jesus gefunden habe. Und das, was er mit Jesus gefunden hat, will er jetzt teilen mit anderen Menschen. Er wird zum Botschafter des Evangeliums, dieser guten Nachricht. In der ganzen damaligen römischen Welt zieht er in 3 großen Missionsreisen durch und gründet neue Gemeinden. Und jetzt kommen wir auch zu dem Predigttext vom vorletzten Sonntag. Pastor Arne Völkel hat über Römer 9, Kapitel 1 bis 13 gepredigt. Und da ist die Rede davon, dass Paulus, wohin er auch kam, erlebte, die Juden, seine eigenen Landsleute, lehnen ihn ab, lehnen diese Nachricht ab. Sie greifen ihn an, sie verfolgen ihn, sie wollen verhindern, dass er weiter von Jesus spricht, sie wollen ihn töten. Paulus betrachtete die Juden deswegen nicht als seine Feinde, die er zu meiden hatte, die er hasste, sondern er litt daran, dass sie nicht auch zum Glauben an Jesus fanden. Römer 9, Vers 2 sagt er: ich bin voll Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein, damit sie dann doch zum Glauben kommen können. Warum? Weil Paulus weiß, die Juden sind doch Gottes Volk. Das ganze Alte Testament spricht davon, dass Gott sie auserwählt hat, die Israeliten auserwählt hat, dass er ihnen immer wieder seine Macht und Herrlichkeit gezeigt hat. Dass die Rede davon, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Wie er mit ihnen einen Bund geschlossen hat, ihnen seine Gebote gegeben hat. Haben die Juden nicht den Tempel, den Ort, wo Gott wohnt? Gelten ihnen, dem Volk Israel, den Juden, nicht alle Verheißungen und Zusagen im Alten Testament? Und ist nicht auch Jesus ein Jude gewesen. Und jetzt kommt der Punkt. Paulus erwartete, die müssen doch jetzt zum Glauben kommen, so wie ich zum Glauben gekommen bin. Wenn ich ihnen das erzähle, was ich erlebt habe, dann wird der Groschen fallen. Aber es passiert nicht. Darüber hat er nachgedacht. Das hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Und die Antwort, die er gefunden hat, lesen wir in dem Predigtext vom letzten Sonntag und auch von diesem. Nicht alle, die von Geburt an Israeliten, Juden sind, gehören auch wirklich zum Volk Gottes. Dass ein Mensch zum Glauben an den Gott des Alten Testaments findet, der sich in Jesus Christus einzigartig offenbart, das ist ein einzigartiges, unverdientes Geschenk. Dass ein Mensch den Segen Gottes erlebt, Frieden mit Gott findet, das hängt nicht an der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk. Es ist auch nicht das Ergebnis menschlicher Anstrengung. Es ist und bleibt Gottes Entscheidung. Aber, und jetzt kommt auch nochmal die Perspektive der Juden ins Spiel, wäre dann nicht Gott völlig ungerecht, wenn es so wäre? Würde er dann nicht alle Versprechungen, die er mit dem Bundesschluss gegeben hat im Alten Testament, brechen? Israel, ein Jude, der zu Israel gehörte, war sich völlig sicher, wir gehören zu Gott. Gott wird uns die Treue nie aufkündigen. Die anderen Völker, das sind die Heiden, die sind gottlos und von Gott nicht angesehen. Aber wir sind etwas anderes. Wir sind von Gott erwählt, von Gott anerkannt. Und selbst wenn wir Fehler machen, wenn wir uns ganz falsch entwickeln, und davon berichtet ja das Alte Testament auch, trotzdem wird Gott uns die Tür zur Umkehr immer wieder offen halten. Und jetzt, so kommt das Unverständnis von Israel und von den Juden ins Spiel. Jetzt sollen Heiden, Ungläubige, die sich nie darum geschert haben, was in Gottes Geboten steht, die sollen von Gott angenommen sein und sie selbst, die Juden, sicher nicht fehlerlos, aber doch immerhin mit großem Eifer für Gottes Gebot, sie, die sich bemüht haben, Gottes Gebote einzuhalten, die sollen nicht dazugehören. Wenn ich das so entfalte, sehen wir, auch hier in diesem Predigtext steckt hinter der Frage, ist Gott ungerecht, eine bestimmte Erwartung an Gott. Nämlich die Erwartung der Juden, dass Gott sie erwählt hat, dass sie einen Bund mit Gott haben. Und dass, wenn sie Gottes Gebot, die Bibel, die alttestamentliche Bibel ernst nehmen, dass ihnen dann Gott auch ihre Schuld vergibt. Paulus war als Jude von Geburt auch von dieser Erwartung geprägt gewesen. Und die Juden, denen er von Jesus erzählte, er ging ja immer zuerst auch in die Synagogen, aus seiner tiefen Überzeugung heraus, die müssen es doch zuerst kapieren, die will doch Gott, gerade die will doch Gott. Aber diese Juden, die taten sich damit noch viel mehr schwer. Die sagen, das kann nicht sein, das geht nicht. Dass Gott so beruft oder nicht beruft, dann wäre Gott doch ungerecht. Und auf diese Frage, ist Gott ungerecht, verwendet Paulus dann in unserem Predigtext ein Bild, ein Gleichnis. Und das möchte ich uns nochmal vorlesen. Vers 20, darauf, so schreibt Paulus, kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Schöpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang nicht entgehen konnten, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. Wenn wir mit diesem Text umgehen, müssen wir ganz genau vor Augen haben, mit wem Paulus hier spricht. Vers 20 am Anfang. Wer seid ihr denn, dass ihr denkt, ihr könnt Gott zur Rechenschaft ziehen? Genau darum geht es nämlich bei dieser Frage, ist Gott ungerecht? Wir wollen Gott zur Rechenschaft ziehen. Und Paulus sagt, das geht gar nicht. Wir sind nicht Richter über Gott. Gott ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Im Bild sagt er, das ist wie wenn ein Gefäß aus Ton zu seinem Schöpfer sagt, warum hast du mich so gemacht? Paulus sagt, du kannst dir Gott nicht ausrechnen. Gott ist radikal frei. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist das das Ergebnis von Gottes souveränem Handeln. Und da ist nicht entscheidend, dass die Eltern fromm waren. Da hilft es nichts, dass ein Mensch Gottes Gebote, die Bibel, die Werte, die in der Bibel hochgehalten werden, beachtet. Und wenn ein Mensch nicht zum Glauben kommt, dann ist auch das Gottes souveränes Handeln. Etwas vorher hat Paulus das für seine jüdischen Zuhörer in sehr provozierender Art und Weise an zwei Beispielen, nämlich von Pharao und von Mose, erklärt. Und der Pharao, das war ja in der Geschichte Israels, der Feind des Volkes Gottes. Und Paulus sagt, auch den Pharao hat Gott erwählt und ihn so gemacht, dass er immer weiter stur blieb und sich gegen Gott gestellt hat. Und noch etwas weiter in dem Text vergleicht er indirekt die Juden, das Volk Gottes, mit dem Pharao. Was bedeutet das für uns, dieses Bild vom Töpfer und vom Ton? Zwei Missverständnisse, die ich klären möchte, und ein wichtiger Punkt. Das erste ist, es geht in diesem Bild nicht um eine allgemeine Lehre von der Willensfreiheit Gottes, die dann zum Beispiel in der Geschichte der Kirche ihren Niederschlag gefunden hat in der Lehre von der doppelten Prädestination. Also Gott beruft die einen zum Glauben zu kommen, die anderen kommen halt nicht zum Glauben, weil sie auch von Gott dazu berufen sind. Kannst du nichts machen. Gott hat das alles festgelegt. Darum geht es überhaupt nicht. Hier geht es darum, dass Paulus seinem jüdischen Gesprächspartner gegenübertritt, der sich empört darüber, dass jetzt nicht mehr Israel Gottes Volk sein soll, alleine, sondern dass jetzt Juden und Heiden gemeinsam von Gott erwählt sein sollen. Das heißt, der Paulus spricht hier, und Gottes Wort spricht hier nicht zu einem schwachen, zweifelnden Menschen, sondern zu einem Menschen, der sich seines Glaubens sehr sicher, zu sicher ist. Das heißt dann aber auch umgekehrt, auf die Frage, ist Gott ungerecht, da kommen wir nur mit Vertrauen weiter. Nämlich dem Vertrauen, dass Gott, unser Schöpfer, mit uns einen guten Weg geht. Wir können ihn nicht immer verstehen. Wir können ihn auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Aber wir können ihm vertrauen. Er ist der Töpfer, wir sind Gefäße in seiner Hand. Und was er macht, auch wenn wir es nicht einordnen können manchmal, macht trotzdem Sinn. Und unter dem Strich wird es etwas Gutes bewirken. Das ist ein Stück Vertrauen, ein Vertrauensvorschuss, wo Paulus sagt, den müssen wir als Geschöpfe unserem Schöpfer Gott geben. Das Zweite, und das ist auch ein Missverständnis, dass das bewirken könnte, diese Antwort mit dem Töpfer und dem Ton, das Ergebnis ist nicht Resignation und Fatalismus. Also man könnte ja sagen, wenn Gott der Töpfer ist und er macht sowieso alles, jetzt mal damals im Blick auf die Juden, die zum Glauben kommen oder nicht, dann können wir ja sowieso nichts machen. Dann ist ja auch völlig egal, was wir tun, sagt der jüdische Gesprächspartner. Wie kann Gott dann noch, Vers 19, von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? So einfach ist das nicht. Und ohne da weiter auf Einzelheiten einzugehen, sagt Paulus im Folgenden ganz klar, wir bleiben verantwortlich für unsere Entscheidung. Aber das, was sich unseren Möglichkeiten entzieht, da greift dieses Bild, da nehmen wir es aus Gottes Hand an, in dem Vertrauen, dass Gott der ist, der unser Leben und unsere Welt wie ein Töpfer gestaltet, kunstvoll und gut, auch wenn wir manchmal daran leiden und wenn es uns wehtut. Und das entnehmen wir den Texten hier sehr deutlich. Der Paulus hat unglaublich an dieser Situation, dass seine Landsleute nicht zum Glauben kamen, gelitten. Und Paulus hat das Vertrauen gehabt, dass Gott über den jetzt, den Ist-Zustand, den er damals erlebte, es anders machen wird, einen guten Plan hat. Und damit bin ich bei dem dritten, nachdem ich über zwei Missverständnisse gesprochen habe, was wir wirklich mitnehmen können von diesem Bild Töpfer und Ton. Diese Antwort, dieses Bild, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton, bringt uns direkt in die Arme Gottes. Wir wenden uns mit dem, was wir als ungerecht empfinden, an ihn. In dem Vertrauen, dass er als der Töpfer auch Dinge anders machen kann. Wisst ihr, wenn ich sage, Gott ist ungerecht, dann stelle ich mich über Gott. Und dann gehe ich auf Distanz zu Gott. Wenn ich aber Gott als Töpfer und meine Rolle als Ton anerkenne, dann ist das der Ausgangspunkt dafür, dass meine Beziehung und deine Beziehung tiefer wird zu Gott, dass sie wächst. Und da werden wir im nächsten Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 10, dann auch am nächsten Sonntag mehr hören. Zum Schluss noch einige Gedanken in aller Kürze, was hier über Juden und Christen gesagt wird. Was verbindet uns und was trennt uns? Ganz deutlich macht Paulus, der christliche Glaube ist keine neue Religion, die in Gottes Plan mit der Welt an die Stelle des jüdischen Glaubens tritt. Es ist nicht so, dass wir einen Gott der Liebe haben und im Alten Testament gibt es einen zornigen Gott, der immer auf Gesetze pocht. Es ist ein und derselbe Gott im Alten Testament und im Neuen Testament für die Juden und für die Christen. Wir haben die gleichen Verheißungen, die gleichen Gerichtsankündigungen. Und Gott hat uns durch Jesus hineingenommen in eine Gemeinde, in eine Kirche aus Juden und aus allen anderen Völkern. Und Paulus gebraucht etwas später im Römerbrief das Bild von einem Ölbaum für das Volk Gottes. Und er sagt, in diesen Ölbaum werden wir als Christen hineingepflanzt, hineingepfropft. Gott hat sein Volk erweitert. Das ist das, was uns verbindet mit dem Volk Israel, mit den Juden, so wie es in der Bibel beschrieben ist. Und der Unterschied aber zu den Juden, zu dem Volk Israel, ist, dass es nicht Gottes Gebot, Gottes Tora ist, die uns den Zugang, den Zutritt zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Volk Gottes, zu dieser Gemeinde von Juden und Menschen anderer Völker ist. Du wirst Gott nicht gerecht dadurch, dass du tust, was in der Bibel steht, sondern, und das sagt Paulus sehr klar, nur durch deinen Glauben an Jesus Christus. Nur, dass du darauf vertraust, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und du so den Preis für deine Schuld bezahlt hast. Und er so den Preis für deine Schuld bezahlt hat. Das ist der Unterschied. Und deswegen möchte ich dich am Ende dieser Predigt einladen. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Setze dein Vertrauen auf Jesus und dann geschieht das Wunder, dass du Teil wirst dieser Geschichte Gottes, die er von Anfang an in der Welt mit den Menschen verfolgt hat und wo Israel eine wichtige Rolle gespielt hat. Und du wirst Teil davon. Du gehörst zu der Gemeinschaft der Menschen, die Gott ausgewählt hat, wenn du Jesus vertraust. Darauf, dass er Gottes Liebe so deutlich gemacht hat, dass er für dich gelitten hat, am Kreuz gestorben ist und den Preis bezahlt hat für all das, was in deinem Leben an Schuld, an Versagen, an Bösem sich angesammelt hat. Ich lade dich ein, setz dein Vertrauen auf Jesus. Und ich würde das gerne mit einem Gebet jetzt tun. Und wenn du möchtest, mach dir dieses Gebet zu eigen. Sprich es nach, jetzt oder nach diesem Gottesdienst. Herr Jesus Christus, wir haben in dem Römerbrief viele Gedanken, die gar nicht so einfach auch nachzuvollziehen sind. Aber mit diesem Bild vom Töpfer und Ton machst du das deutlich, dass du der Autor unseres Glaubens bist. Und dass, wenn wir zum Glauben kommen, dass das wirklich nur geschieht, weil du auf uns zukommst und weil du uns einlädst und weil du unser Herz bereit machst, dass wir dir vertrauen. Und es ist schwer für uns zu verstehen, dass wir deswegen trotzdem Verantwortung behalten, aber es ist so. Und du sagst uns das auch in diesem Predigtext sehr deutlich. Es kommt darauf an, dass wir unser Vertrauen auf Jesus, auf dich setzen. Und Jesus, so möchte ich heute stellvertretend auch für Menschen, die hier vielleicht sind, Jesus, ich möchte dir dieses Vertrauen aussprechen. Jesus, danke, dass du für meine Schuld, für das Böse, in das ich hinein verstrickt bin und auch hineingeboren wurde und was mein Herz so oft prägt, dass du für meine Schuld gestorben bist, damit ich da rauskomme aus diesem Verstricktsein, damit ich Hoffnung kriege, damit ich anders leben kann, damit ich ein neues Leben finde. Jesus, danke dafür. Jesus, danke, dass du mir Gottes Liebe entgegenbringst, dass du mir deine Hand entgegenstreckst und dadurch ist es Gott, der mir seine Hand entgegenstreckt und ich darf in deine Hand einschlagen. Ich bin willkommen bei dir. Jesus, ich tue das. Ich vertraue dir. Ich möchte zu dir gehören und ich möchte, dass du die Grundlage meines Lebens bist, der Herr meines Lebens. Danke, dass ich durch dich dazugehöre, zu dem Kreis von Menschen, die mit dir ins Reine kommen, die mit dir leben dürfen, die mit Gott im Frieden sind. Danke, Jesus, dass du mich dort hineinnimmst. Amen.
Noch ein paar Minuten Predigt um mein Hemd wäre vielleicht wieder trocken gewesen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen Gott anbeten. Es ist ziemlich warm in diesem Saal. Aber ich glaube, wir wollen einfach gemeinsam aufstehen und wollen einfach auf Jesus schauen. Was wäre das für ein Gott, der in unser Gedankengebäude hineinpasst? Was wäre das für ein Gott, der alle unsere Erwartungen erfüllen würde, die wir haben? Was wäre das für ein Gott, den wir durchdringen könnten mit unseren Gedanken. Und von daher geht diese Anbetungszeit einfach auch in die Richtung, wer war am Anfang der Welt eigentlich? Wer hat eigentlich begonnen? Wer hat uns eigentlich gemacht? Wer ist Gott eigentlich? Gott ist der Schöpfer. Und wir wollen das einfach in der Anbetung in den Blick hineinbekommen. Und ich glaube, Beziehung, auch Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus, lebt davon, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken, auch Dinge, die uns vielleicht gar nicht so gefallen, aber wo wir merken, da ist Gott mit uns unterwegs und er ist vielleicht etwas anders. Wir wollen aufstehen, soweit es uns möglich ist. Wer war am Anfang der Welt? Hat sie mit Händen gemacht? Wer hat ihr Atem geschenkt? Wer hat das Leben erdacht? Wer hat die Sterne gezählt? Wer trennt den Tag von der Nacht? Wer hat mit Farben gespielt? War Schöpfer mit Leidenschaft? Du bist, der du bist, du bleibst, der du warst. Ich möchte mehr davon sehen, wie du bist.
Herz ist im Tiefsten verloren. Wie meine Seele gespürt, hat sie von Neuem geboren. Du bist, der du bist, du warst, der du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr davon sehen, wer du bist, wer du bist. Du bist, wer du bist, du bleibst, wer du warst. Ich möchte lernen, möchte hören, wie du wirklich bist, was du mir jetzt sagst. Lass mich ein Stück mehr von dir.
Der Himmel und Erde erhebt.
Gott wollen wir einladen, Mittelpunkt in meinem Leben zu sein. Mittelpunkt in meiner Schwäche, aber auch Mittelpunkt in meiner Stärke. Alles gehört zusammen und ich gehöre ihm.
In meiner Stärke.
gibt vieles, was wir nicht verstehen. Es gibt vieles, was in unsere Gedankengebäude nicht hineinpasst. Es gibt vieles, was du zerbrichst, Herr, wo du Dinge aufbrichst, wo wir sagen, jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Es gibt viele Dinge in deinem Wort, Herr, die wir gerne glatt bügeln würden, wo wir gerne anderen Bestätigung geben würden und sagen würden, ja, das ist so, weil. Doch das können wir nicht in letzter Konsequenz. Du bist Gott. Du bist ein Gott, der sich offenbart. Du bist ein Gott, der immer noch größer ist als unsere Gedanken, und du bist ein Gott, der Fragen zulässt, der uns aber auch abholt zu seiner Zeit. Und dafür biete ich dich an.
Dass unsere Erwartungen, die wir an dich haben, enttäuscht werden. Jesus, da bitte ich dich, dass du unser Vertrauen stärkst. Dieses Vertrauen in einen Gott, in dich als Gott, der ein guter Schöpfer ist, ein Töpfer, der formt unser Leben, unsere Welt, formt und gestaltet mit einem guten Ziel. Auch wenn wir einzelne Dinge ganz anders und schmerzhaft empfinden. Ich bitte dich, dass du unser Vertrauen stärkst, Jesus. Und dass du uns immer wieder neu auch zu dir ziehst mit unseren Fragen und mit dem, woran wir leiden.
Ja, man merkt, dass die Ferien vorbei sind, unter anderem auch daran, dass ganz, ganz, ganz viele Sachen wieder anstehen in der Gemeinde. Das ist total schön und wir versuchen jetzt mal, das so auf den Punkt genau euch nahe zu bringen. Als erstes kann ich vielleicht sagen, also wir kommen aus den Sommerferien und Arne geht in Urlaub, wie schön. Vom 30.08. bis zum 6.09. ist er nicht da und in der Zeit fällt dann auch das offene Pastorenbüro aus. Und dann habe ich eine freudige Ansage. Ich glaube, die beiden sind heute nicht im Gottesdienst, aber Manuel und Lena Bahr haben ihren Sohn, also Lena hat ihren Sohn zur Welt gebracht. Jonas Finn Bahr, geboren am 24.08., also am Tag, wo die Kinder wieder zur Schule gegangen sind. Herzliche Glückwünsche von hier aus. Wir werden sie dann weitergeben von der Gemeinde. Genau, gerne mal klatschen. Wir haben neu im Programm ein Sportangebot, das hier in der Gemeinde stattfinden soll. Es soll nämlich Pilates für die Rückenstärkung angeboten werden. Und das findet zum ersten Mal statt am 9. September, aber es ist wichtig, dass man vorher sich anmeldet. Und alles Weitere findet ihr dazu hinten auf dem Gottesdienstblatt. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das dreimal wöchentlich stattfinden, dreimal im Monat, außer dem ersten Donnerstag im Monat, genau. Und donnerstags hier in der Gemeinde, herzliche Einladung. Außerdem geht es hier auch gleich weiter. Am Donnerstag sind gleich zwei Veranstaltungen. Einmal wieder die Atempause für die Frauen, diesmal mit Gesellschaft spielen, bringt doch was zu trinken mit, was Leckeres, herzliche Einladung. Und auch der Seniorenbibelkreis trifft sich um 15 Uhr das erste Mal wieder und auch dort seid ihr, wenn ihr euch dazugehörig fühlt, einfach eingeladen, mal vorbeizukommen. Wir hoffen, dass es dann nicht mehr ganz so warm ist, dass dann viele teilnehmen können, auch von unseren älteren Geschwistern. Und jetzt bitte ich gleich alle drei auf einmal nach vorne. Einmal Tom Stede, Dirk und Rolf kommt auch noch mit auf die Bühne. Wir haben nämlich heute ganz viel, wie gesagt. Und Tom darf anfangen.
Das ist gut, dann bin ich da durch. Und zwar, ich kann euch keine Klimaanlage versprechen, aber zwei ganz coole Veranstaltungen. Und zwar am Samstag, am Samstag, den 3. September, findet im Rahmen des nationalen Treffen der christlichen Fanclubs im Stern im Norden, Hirtenstraße 2, dürfte jedem bekannt sein oder fast jedem, ein Lobpreisabend statt. An diesem Wochenende treffen sich die ganzen Fanclubs, haben Austausch über ihre Arbeit, was überall so in den verschiedenen Stadien und Vereinen läuft. Und an dem Samstag, den 3.9. um 19 Uhr, ein Lobpreisabend, der dann aber für alle anderen auch offen ist. Und das ist ganz egal, ob schwarz-gelb, blau-weiß, rot-weiß und was weiß ich nicht noch für Farben, grün-weiß auch noch. Also ihr seid herzlich eingeladen dazu. Bitte? Hauptsache Dortmund. Nein, alle sind dazu eingeladen. Das vereint uns ja auch alle christlichen Fanclubs und alle, die daran Interesse haben. Also, dazu seid ihr herzlich eingeladen. So, jetzt, weg. Ich habe da hinten nämlich draufgeschrieben. So, und die nächste coole Veranstaltung, da braucht ihr gar nicht so lange zu warten, die ist heute Nachmittag ab 16 Uhr, der Nachmittagsgottesdienst. Euch mittlerweile auch schon ein Begriff. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein, ab 16 Uhr einfach anzukommen, Kaffee zu trinken, was Kaltes wird es mit Sicherheit auch geben und dann über das spannende Thema Gnade zu hören. Also ich glaube, das ist immer wieder ein Thema und immer wieder brauchen wir das, diesen Zuspruch. Aber auch Menschen, die sonst nichts davon hören oder nichts davon wissen. Und deswegen ladet ein, bringt Leute mit und ihr müsst dann nach der Predigt nicht sofort nach Hause gehen, sondern dann ist einfach Zeit, miteinander zu grillen. Ihr braucht nicht selber Fleisch auf den Grill zu schmeißen, sondern ladet eure Freunde mit ein, zu kommen und dann Gemeinschaft zu haben, vielleicht sich einfach über die Dinge nochmal auszutauschen. Macht es.
Dein Zettel brauche ich nicht. Nee. Ja, ich habe gerade bei der Predigt gedacht, Gott ist der Knetmeister, wir sind die Tongefäße und ich glaube, wir wissen ganz oft gar nicht, was für ein tolles Tongefäß wir sind. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, haben noch viel Weg vor uns rauszufinden, welches Tongefäß wir sind. Und die Hälfte unserer Gemeinde hat da eine gute Chance für am nächsten Samstag. Da ist Männertag in Eversbach. Meine Identität rausfinden ist immer ein Thema, wenn Männer sich treffen. Aber der Dirk Schröder, der das Ganze als Männercoach veranstaltet, wird sicher noch viele andere interessante Details dazu bringen. Ich lade ganz herzlich ein, meldet euch da an. Ihr findet hinten auf dem Flyer, wie ihr das macht. Ihr müsst da einmal hinschreiben und meldet euch bei mir. Ich hätte gerne die Fahrten koordiniert. Ich muss selber mitfahren, andere müssen mitfahren, dass wir zusammen fahren. Es fängt um 9.30 Uhr schon in Eversbach an. Ich habe mal gegoogelt, 1,5 Stunden fährt man dahin, früh aufstehen. Aber es lohnt sich wirklich, fahrt mit. Ein paar Anmeldungen habe ich schon, aber ich warte noch dringend auf weitere Anmeldungen. Bitte? Ja, wer sich da anmeldet, stellt auch fest, wie viel er zu bezahlen hat. Ich glaube, rund 30 Euro sind das inklusive Mittagessen. Es wird meist gegrillt, da, wenn ich das richtig sehe, vom letzten beiden Mal. Man ist verpflegt. Es ist super.
Okay. Gestern war Bürgerforum. Wir haben eine Radtour gemacht und trotz großer Hitze haben sich 20 Leute auf den Weg gemacht unter der Leitung von Jörn Schmidt und einer Frau vom AfD waren wir unterwegs. Das war richtig klasse und mehr als die Hälfte der Leute waren einfach gekommen aufgrund von Zeitungseinladungen und das war richtig toll. Viele Begegnungen, viele Gespräche und auch Rückfragen zu unserer Gemeinde. Also im Blick auf die Ziele vom Bürgerforum ein voller Erfolg. Vielen Dank, wenn ihr dafür gebetet habt. Und eigentlich wollten viel mehr mitkommen. Wir hatten über 30 Anmeldungen, aber bei der Hitze haben viele gesagt, geht nicht. Nein, Entschuldigung, ich habe mich Ich habe mich versprochen. DFC. Entschuldigung. Und zwar ist das der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. So. Die Hitze. Seht es der Hitze nach. Dann noch kurzer Hinweis. Am kommenden Samstag wäre eigentlich Oststadt in Harmonie. Eine Veranstaltung hier im Ort. Es geht da auch drum um eine klare Positionierung gegen Rechtsradikalismus, gegen die Demonstrationen, die auch stattfinden von rechter Seite. In diesem Jahr heißt das nicht Oststadt in Harmonie, sondern Körnebund statt Braun. Es wird ein Familienfest stattfinden in den Räumlichkeiten der katholischen Liborius-Gemeinde, wo viele unterschiedliche Gruppen mitwirken, und am Abend, das ist auf der Rückseite dieses Flyers zu sehen, gibt es einen Poetry Slam, und dort werden Jugendliche, die vorher an einem Workshop teilnehmen, ihre Kunstwerke vortragen, und aus unserer Gemeinde sind auch einige Jugendliche aus dem Teenkreis dabei, und vielleicht betet ihr dafür, vielleicht kommt ihr aber auch mal vorbeischauen bei diesem Familienfest in Dortmund-Körne, in den Räumen der Libori-Gemeinde.
Okay, und dann habe ich jetzt noch zwei Ansagen, um die ich auch gebeten worden bin. Nächste Woche haben wir wieder gemeinsam die Chance, nach dem Gottesdienst gemeinsam einen Brunch zu haben, Mittag zu essen. Jeder bringt dafür am besten etwas mit, worauf er essen kann, also ein Tellerchen und sein Besteck. Und dann wäre es schön, wenn ihr guckt, was kann ich anbieten, was für einen Salat kann ich mitbringen, damit wir teilen können und nicht jeder nur über seiner Schüssel hängen muss, sondern dass wir einfach ein volles, buntes Angebot haben. Dazu herzliche Einladung, nächste Woche das mitzubringen. Ja, okay. Und dann noch einmal, ich wollte noch etwas zum Gottesdienst am 2. Oktober, der ja auf dem FEG-Kongress stattfinden wird, sagen. Haben wir ja letzte Woche schon was gehört, es wird einen Bus geben. Ich soll das gerne nochmal sagen. Bisher gibt es nämlich erst 9 Anmeldungen. Einen Bus geben, der von hier bis nach Oberhausen fährt, einen dort absetzt, und dann wäre man den ganzen Tag sozusagen dort. Bis zum 31.08. ist das auch noch vergünstigt zu erhalten. Ich glaube, für den ganzen FEG-Kongress, aber da könnt ihr euch hinten eintragen in Listen, wenn ihr sagt, da wollen wir mit, denn, und das soll ich nämlich vor allen Dingen ansagen, hier wird der Gottesdienst ausfallen. Und es gibt auch einen prominenten Prediger dort, auf den wir uns freuen können, nämlich Hans-Joachim Eckstein, der Theologiedozent des Neuen Testamentes aus Tübingen, wird extra anreisen und als Landeskirchler auf unserem FEG-Kongress predigen. Das finde ich schön. Und deswegen guckt doch, ob ihr selbst hinfahrt oder ob ihr diese Chance für 5 Euro mit dem Bus nutzen wollt. Die Liste wird da sicher auch noch länger liegen, aber im Moment ist einfach überhaupt die Frage, ob dann überhaupt ein Bus bestellt werden kann. Das heißt, wenn ihr wisst, wenn hier kein Gottesdienst ist, dann möchte ich da gerne hinfahren, dann tragt euch doch ein. Ja, und jetzt am Ende des Gottesdienstes bitte ich euch nochmal aufzustehen, denn ich würde gerne uns einen Segen zusprechen. Und da mich das ja so bewegt hat im Sommer, habe ich gedacht, ich mache einen Segen zum Thema Gott zeigt mir und euch den Weg. Und im Anschluss an den Gottesdienst habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr merkt, ja, dieses Thema heute oder irgendwas im Gottesdienst hat mich besonders angesprochen oder mich belastet auch etwas Besonderes, habt ihr hier die Möglichkeit, gleich nach dem Gottesdienst auch Gesprächs- und Gebetspartner zu finden. Gott zeige dir den Weg, wenn du keinen Ausweg mehr siehst. Vergiss nicht, bei ihm ist alles gut geplant, besser als du je geahnt. Gott zeige dir den Weg. Geh ganz mit ihm und leg deine Sorgen auf ihn, denn er zeigt dir den Weg. Und in dieser Zuversicht und allen unseren Gefühlen zum Trotz möchte ich euch jetzt segnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Habt einen gesegneten Sonntag.